Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. In dieser gesponserten Folge wollen wir uns mit Infrarotheizungen beschäftigen. Und darüber spreche ich jetzt mit Bernd Morschhäuser, Geschäftsführer von Vitramo, einem Anbieter von Infrarotheizungen. Hallo, Herr Morschhäuser, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Strelitz, freue mich auf unser Gespräch.
Ja, sehr schön. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, Vitramo ist ein Anbieter von Infrarotheizungen. Vielleicht mal so grundlegend als Einstieg ins Gespräch. Könnten Sie kurz die Funktionsweise von einer Infrarotheizung darstellen und was diese auszeichnet?
Im Gegensatz zu einer Konvektionsheizung erzeugt die Infrarotheizung eine Wärmestrahlung. Das ist immer, wenn ich eine Oberfläche erwärme, gibt diese aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaft eine Wärmestrahlung in den Raum. Man unterscheidet bei Infrarotheizungen verschiedene Oberflächen. Also zum Beispiel in Bayern gibt es ja schon viele, würde fast sagen Jahrzehnte, die sogenannte Natursteinheizung, Marmorheizung. Da wird ein Naturstein über einen Heizdraht erwärmt. Und wenn der Naturstein durchwärmt ist, gibt er eine sehr angenehme Wärmestrahlung in den Raum. Die früheren Generationen haben Häuser sehr oft über Kaminöfen, Kachelöfen erwärmt. Auch da ist es so, da wurde eine Kachel über ein dahinterliegendes Lagerfeuer erwärmt. Das, was ich im Raum als Wärme gespürt habe, war aber nicht die Wärme des Feuers, sondern im Prinzip die durch das Feuer erwärmte Kachel hat dann eine Infrarotstrahlungswärme in den Raum abgegeben, was für den Menschen sehr positiv sich anfühlt und auswirkt. Die modernen Infrarotheizungen haben als Basis entweder eine Glasscheibe, ein pulverbeschichtetes Blech. Das kann auch ein Spiegel sein, ebenfalls auf Glasbasis. Es gibt erwärmte Tafeln. Es gibt also verschiedene Ausführungen. Und die Erwärmung dieser Oberflächen unterscheidet sich. Manche machen das mit einem Vlies, wo ein Heizleiter, ein elektrischer Heizleiter aufgestickt ist. Es gibt Carbonfolien, wo über das Carbon eben elektrisch leitend ist, erwärmt. Wir machen sehr viel über einen Draht, den wir auch in eine Silikonschicht einlegen, zum Beispiel bei unseren Deckenelementen. Es ist immer das Gleiche, dass eben unter Spannung dieser Heizleiter sich erwärmt, die Wärme auf die Oberfläche überträgt und diese Oberfläche dann eine Wärmestrahlung in den Raum abgibt.
Okay. Was sind denn jetzt die konkreten Vorteile einer Infrarotheizung?
Die Infrarotheizung erwärmt über Wärmestrahlung die Hüllfläche eines Raumes. Insbesondere bei Deckenmontage wird zuerst der Boden erwärmt über die dort auftreffende Wärmestrahlung. Dann wird auch der Boden warm, fängt seinerseits an zu strahlen, erwärmt die Wände und die Wände fangen an zu strahlen, erwärmen die Decke. Und somit werden alle den Menschen umgebenden Oberflächen gleichmäßig temperiert. Im zweiten Schritt wird sich dann das Luftmolekül im Kontakt mit den zuvor erwärmten Oberflächen erwärmen. Also im Gegenzug zu einer Konvektionsheizung erwärmt die Strahlungsheizung, insbesondere an der Decke installiert, zuerst die Oberflächen. Die Konvektionsheizung erwärmt immer zuerst das Luftmolekül. Der Vorteil liegt eben darin, dass ich ein anderes Raumgefühl habe, ein anderes Wärmegefühl, wenn die mich umgebenden Oberflächen alle gleich temperiert sind. Bei uns ist die Außenwand annähernd so warm wie die Innenwand. Und dann fühle ich mich deutlich behaglicher in einem solchen Raum.
Das heißt, die Wärme fühlt sich angenehmer an. Ich glaube, man kennt das auch manchmal so von diesen alten Kachelöfen. Ne? Da sagt man ja auch immer, da fühlt sich die Wärme angenehmer an. Ich glaube, das ist ja auch eine Strahlungswärme, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Ja.
Lagerfeuer erwärmt Kachel. Kachel strahlt die Wärme in den Raum, erwärmt auch da die Oberflächen, aber natürlich mich als Mensch auch direkt. Wir sehen es aber, die Menschen denken oft, dass ich einen Raum kalt lassen kann, komm rein, setz mich in den Strahlungsbereich der Infrarotheizung und fühle mich behaglich. Das kann man als Zusatzheizung schon mal machen, aber nach unserem Verständnis muss auch die Strahlungsheizung die Gebäudehüllfläche erwärmen, damit ich mich wohlfühle. Umgekehrt ist es dann so, dann nutze ich natürlich, also wir reden jetzt mal von einem Gebäude mit einem guten Energiewert, der moderne Neubau hat gute Energiewerte, dann muss ich einmal diese Gebäudehülle durchwärmen und in dem Moment springt dann die Strahlungsheizung nur noch an, wenn wirklich wieder etwas Wärme durch die Hülle oder auch durchs Lüften verloren ist. Das heißt, ich habe ein sehr angenehmes Wärmegefühl in einem Raum, aber ich habe keinen hohen Energieeinsatz. Also die Elemente laufen nicht ständig. Das wird oft falsch verstanden.
Okay, ich verstehe. Jetzt haben Sie schon Stichwort Gebäude genannt. Für welche Gebäude ist denn so eine Infrarotheizung besonders geeignet?
Also eben als Alleinheizung, wo wir unser System durchaus sehen, sagen wir immer, je besser die Gebäudehülle, umso mehr ist die Infrarotheizung geeignet. Im modernen Neubau ist unserer Meinung nach die Infrarotheizung gesamtwirtschaftlich das Heizsystem, das man durchaus wählen kann und sollte. In Bestandsgebäuden sollte, also wenn man auch davon von Alleinheizung spricht, muss man natürlich die Gebäudehülle zuerst anpacken und auf ein gutes energetisches Niveau bringen. Das GEG schreibt da den Effizienzhausstandard 55 vor, den man erreichen sollte. Genau, als Zusatzheizung gibt es viele Anwendungen. Da ist uns immer nur wichtig, dass der Kunde, der sich für eine Infrarotheizung interessiert, sollte sich bei einem Fachunternehmen beraten lassen, damit man eben auch die Vorteile richtig nutzt und vor allem die Heizleistung richtig bestimmt für ein solches Produkt.
Was muss man denn bei der Installation der Module und auch beim Betrieb besonders beachten?
Also die Installation ist relativ einfach, weil man im Prinzip entweder den vorhandenen Stromanschluss nutzen kann oder eben im Neubau ist es ein Kabel mehr pro Raum, den ich dann eben an die Infrarotheizung führe. Ganz wichtig, auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben und macht auch nur so Sinn, ist die Regelung über ein ökodesignkonformes Raumthermostat. Das ist eigentlich das Nonplusultra, dass man die Elemente eben richtig regelt.
Okay, ich verstehe. Was sind denn so die typischen Projekte, mit denen Sie zu tun haben?
Also Vitramo gibt es jetzt ja seit 15 Jahren und wir haben tatsächlich schon vor 10 Jahren, 12 Jahren begonnen, auch ganze Gebäude alleine mit einer Infrarotheizung zu beheizen. Eigentlich hat sich unsere Argumentation von vor 12 Jahren zu heute gar nicht so stark verändert. Also wir haben auch vor vielen Jahren schon gesagt, mach eine gute Hülle, bring den Energiewert in deinem Neubau nach unten, bau eine einfache, robuste Infrarotheizung ein, die eine lange Lebensdauer haben wird, die sehr günstig sein wird oder ist. Kombiniere diese mit einer Anlage zur Erzeugung von Warmwasser, zum Beispiel einer Brauchwasserwärmepumpe oder dem elektrischen Durchlauferhitzer und stecke das Geld, was du gegenüber der Investition in ein wassergeführtes System sparst, in die Photovoltaikanlage. Und das ist heute noch genauso so. Heute kann man es konkretisieren oder aktuell ist es ja so, dass wenn ich in einem 150 Quadratmeter Neubau nach Effizienzhausstandard eine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe einbaue, dann muss der Kunde, glaube ich, schon, also wenn er gut dran ist, 35.000, es kann aber auch mal bis 45.000 Euro gehen, dann hat er für dieses Geld eine Wärmepumpe, die natürlich hervorragend funktionieren wird, eine Fußbodenheizung. Ich kann aber auch für dieses Geld für 12.000 Euro eine Infrarotheizung installieren als Alleinheizung, kaufen wir dann für 2.500 bis 3.000 Euro eine Brauchwasserwärmepumpe, einen elektrischen Durchlauferhitzer, mache das Warmwasser eben auch elektrisch, rein elektrisch. Dann habe ich an die 20.000 Euro übrig und für dieses Geld kaufe ich mir eine Photovoltaikanlage. Somit habe ich im Prinzip das gleiche Geld investiert wie in das wassergeführte System mit Wärmepumpe. Ich habe aber vom ersten Tag an ein Plus-Energiehaus. Ich werde also über die PV-Anlage den Strom erzeugen, den ich im ganzen Jahr für das ganze Gebäude brauche, für Brauchwasser, für normale Stromverbräuche, aber auch für die Heizung. Natürlich erzeugt die Photovoltaikanlage diesen Strom hauptsächlich von März bis Oktober. Für die Heizung brauche ich ihn aber von Oktober bis März. Das ist richtig. Da muss man jetzt unterscheiden. Rein wirtschaftlich gesehen wird die PV-Anlage das Geld verdienen, in Anführungsstrichen, weil nach unserem Verständnis ist ja diese PV-Anlage in der Grundinvestition mit enthalten, die ich mir einfach für ein Heizsystem eingeplant habe. Und dann darf ich eben den Eigenverbrauch monetär bewerten und ich darf auch die Einspeisevergütung, die ich für den Mehrertrag in den Sommermonaten von den Stadtwerken bekomme, im Winter gegen die Heizkosten stecken. Somit sind wir gesamtwirtschaftlich unserer Meinung nach die bessere Alternative. Was man der Infrarotheizung vorwirft, ist, dass sie eben gerade dann, wenn der Strom eh wertvoll ist und seltener wird, nämlich in den Wintermonaten, wo ich eben nicht so viele Anteile erneuerbarer Energie auch habe, dass genau da dann die Infrarotheizung mehr Strom braucht wie die Wärmepumpe. Was natürlich richtig ist, das ist unbestritten. Es ist allerdings so, dass wir nicht das Drei- oder Vierfache eines Verbrauchs gegenüber einer Wärmepumpe haben. Die Wärmepumpe suggeriert ja mit Jahresarbeitszahlen von 3 und 4 genau das. Die Infrarotheizung hat aber Vorteile. Zum Beispiel durch die Hüllflächentemperierung kann man die Lufttemperatur etwas niedriger einstellen. Wir haben keine Wärmeverteilverluste in einem Gebäude. Also die Kilowattstunde, die im Gebäude ankommt, wird auch 1:1 in Wärme umgewandelt. Und wir bringen eben nur dann dem Raum Wärme zu, wenn dies auch Wärme braucht. Insbesondere, wenn Sie jetzt an die Übergangszeiten denken, wenn solare Zugewinne in einen Raum einfließen, kann auch mal an einem kalten Tag, an einem kalten Wintertag, der Raum, wenn ich mein Gebäude konsequent Richtung Süden ausgerichtet habe, über die solaren Zugewinne der Sonne erwärmt werden, dann schaltet die Infrarotheizung relativ schnell ab. Und wenn ich dann am Abend wieder ein bisschen Wärme brauche, ist die auch schnell wieder da. Das ist also ein sehr flexibles, schnelles System.
Jetzt haben Sie schon ganz viele Dinge oder Punkte genannt, wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Zum einen Thema Photovoltaik. Das heißt, ist dann die Nutzung von einer Infrarotheizung empfehlenswert, das dann in Verbindung mit einer Photovoltaik grundsätzlich zu machen?
Ja, natürlich. Also das ist, denke ich, heute Standard in vielen also ich weiß es von Baden-Württemberg, ist es auch Pflicht. Das ist auch gut so. Nach unserer Auffassung so viel Photovoltaik aufs Gebäude wie irgendwie möglich, wie ich Platz habe. Die Elemente sind deutlich in den Preisen gesunken. Also die Infrarotheizung sollte, muss mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden.
Ganz kurz zum Verständnis. Pflicht heißt, ich muss eine Infrarotheizung mit einer Photovoltaik kombinieren. Habe ich das richtig verstanden? In Baden-Württemberg.
Pflicht in Baden-Württemberg heißt, dass ich Photovoltaik auf einen Neubau installieren muss.
Ach so, ja,
unabhängig
okay.
Von mit welchem Heizsystem.
Und
nach
unserem
Verständnis keine Pflicht, aber sollte man natürlich die Elektroheizung auch mit einer Photovoltaikanlage kombinieren.
Ja, verstehe, verstehe. Und das andere Thema, Warmwasser, da hatten Sie jetzt auch schon angesprochen. Also ich brauche nochmal eine zusätzliche Lösung für das Warmwasser. Wie sollte die im Idealfall aussehen als Ergänzung zur Infrarotheizung?
Also ich selber habe zum Beispiel 2013 gebaut. Ich habe mich damals für eine Brauchwasserwärmepumpe entschieden. Das ist ein System, was hervorragend funktioniert. Mittlerweile bin ich auch sehr überzeugt von elektrischen Durchlauferhitzern, weil die halt eben nur in dem Moment das Wasser warm machen, wenn ich auch dieses warme Wasser benötige. Also beide Systeme sind problemlos kombinierbar mit der Infrarotheizung.
Okay. Und dann hatten Sie gerade eben ja schon selbst so die Kritik, die es manchmal gibt an der Infrarotheizung angesprochen. Das sind der hohe Energiebedarf, der Strombedarf. Heißt das, das ist etwas, was man letztendlich mit einkalkulieren muss, wenn man eine Infrarotheizung nutzt?
Also der hohe Strombedarf ist ja relativ. Fakt ist, wenn ich heute, jetzt rede mal erstmal vom Neubau und
Ja.
da ist es unserer Meinung nach möglich, diesen Effizienzhausstandard 40, der auch vom GEG gefordert wird, zu erreichen. Und da ist es so, dass man bei einer Infrarotheizung auch nur zwischen gleich 20 und 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr benötigt. Und da wird auch eine Wärmepumpe einen gewissen Grundbedarf benötigen. Das heißt, je besser die Gebäudehülle ist, umso geringer wird die Differenz, die eine Infrarotheizung mehr verbraucht. Und das Geld für diesen Mehrverbrauch habe ich, wie gesagt, erzeugt. Ich habe bilanziell auch schon lange den Strom erzeugt über die Sommermonate. Und wo wir eben auch gewinnen, ist einfach im Bereich der Lebensdauer. Eine Infrarotheizung ist eine robuste, einfache Technik, für die man in den 20 Jahren nach dem Einbau keine oder kaum einer Wartung bedarf. Es werden keine Reparaturen anfallen. Auch spart man schon beim Einbau Baumaterial. Also die Bodenaufbauten können geringer sein wie bei einer Fußbodenheizung. Braucht keine Flächen bereithalten, wo ich den Warmwasser-Wärmeerzeuger hinstelle. Und wir gewinnen auch im Bereich der grauen Energie. Also das heißt, wie viel Treibhauspotenzial gibt es, bis ein Heizsystem in einem Gebäude integriert ist? Und da hat die Infrarotheizung auch Vorteile. Das hat mal ein Architekt aus Bochum auch berechnet, wobei wir da insbesondere auch deshalb gewinnen, weil eben keine Kältemittel, wie zum Beispiel in der Wärmepumpe, in einer Infrarotheizung enthalten sind.
Das heißt, graue Energie im Vergleich zu einem anderen System, was da schon an CO2-Emissionen bei Produktion, Installation etc. auftritt, ne? So
ja,
kann man das rechnen.
Genau.
Ja, okay. Lebensdauer hatten Sie gerade angesprochen. Wie ist denn so die Lebensdauer einer Infrarotheizung?
Also wir gehen von mindestens 20 Jahren aus. Das hängt auch immer ein bisschen ab, wie die Elemente aufgebaut sind. Natürlich gibt es auch bei der Herstellung von Infrarotheizungen Unterschiede. Aber ich denke, wenn man das von einem Fachunternehmen sich eine Infrarotheizung erwirbt, kann da zum Beispiel die IG Infrarot empfehlen. Das ist ein Zusammenschluss von namhaften Herstellern, die sich da in einem Verband zusammengeschlossen hat. Dann kann man von mindestens 20 Jahren ausgehen. Wir denken, dass es bis zu 25, 30 Jahre funktionieren wird. Und wenn wirklich mal ein Element ausfällt, dann muss man nur dieses eine Element tauschen und eben nicht die gesamte Wärmepumpe oder den gesamten Wärmeerzeuger.
Wenn man sich so ein bisschen umschaut zu dem Thema, dann kommt einem häufig so die Empfehlung entgegen, dass eine Infrarotheizung vor allen Dingen als Zusatzheizung oder für bestimmte Räume Sinn ergibt. Wie sehen Sie das?
Wir sehen das anders. Ich müsste mich jetzt wiederholen. Also zum einen, natürlich macht die Infrarotheizung auch Sinn als Zusatzheizung in verschiedensten Anwendungen. Wir sind auch ganz oft Problemlöser. Aber wir haben eben die Projekte, die seit 10 Jahren und kürzer und manche auch länger eben laufen, wo die Infrarotheizung als Alleinheizung in einem Gebäude funktioniert. Ich darf da gerne kurz auf eine Videoreihe verweisen, die wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das ist das K76 in Darmstadt. Das wurde monitoriert von von der Technischen Universität in Konstanz. Da wurden die Verbräuche gemessen, es wurden die Bewohner gefragt nach dem Wärmeempfinden und es gibt eben die zwei planenden Architekten, der Arne Steffen und der Thomas Lücken, die beide in einem Video auch berichten, dass es eben eine sehr angenehme Wärme ist und dass eben die Verbräuche sogar unter dem liegen, was sie damals bei der Planung dieses Gebäude berücksichtigt haben. Also es ist einfach so, dass wir natürlich da immer nur darauf hinweisen können, aber wir sind überzeugt davon und wir haben auch viele Projekte, die das beweisen, dass eine Infrarotheizung in einer guten Gebäudehülle durchaus eine effiziente und wirtschaftliche Alternative zu wassergeführten Systemen ist. Und wir sind überzeugt davon, dass das All-Electric Building, also das rein elektrische Gebäude, in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Wissen Sie, manchmal trifft man Menschen, die haben sich ein kleines Tiny-Häuschen gebaut und haben da nochmal mit super Energiewerten. Und weil eben überall nur von Wärmepumpe im Moment gesprochen wird, bauen die sich dann eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ein in ein 40 Quadratmeter Tiny-Häuschen, wo, ja, das ist, also ich glaube, es ist da dringend Aufklärungsbedarf geboten, dass man einfach mal technologieoffen sich Alternativen anschaut. Es gibt viele Bereiche, wo die Infrarotheizung keinen Sinn macht, aber es gibt noch mehr Bereiche, wo man sich zumindest informieren sollte, ob denn die Infrarotheizung nicht vielleicht die bessere Alternative zum wassergeführten System ist. Und das ist unser Ansatz, den wir mit immer mehr Selbstbewusstsein vertreten, weil eben die Gebäude mittlerweile genau dahin laufen, dass ich kein wassergeführtes System mehr in einem Niedrigstenergiehaus benötige.
Ja, das ist ja fast schon ein schönes Abschlussplädoyer. Trotzdem würde ich noch gerne eine Frage noch dazwischen schieben. Und zwar, wie hoch ist denn der Anteil der Strahlungswärme bei den Vitramo-Produkten?
Ja, also wir bei Vitramo unterscheiden schon seit 15 Jahren zwischen Infrarotheizungen für die Wandmontage und Infrarotheizungen für die Deckenmontage. Bei Wandmontage hat man rund 60% Strahlungsanteil und 40% Konvektion. Das liegt einfach am Aufbau der Elemente. Wenn ich die Elemente unter die Decke hänge, dann erreicht man bis zu 80% Strahlungsanteil und hat aber immer noch rund 20% Konvektion. Diese warme Luft sammelt sich dann aber unter dem Element an der Decke und wird vom Menschen nicht als störend wahrgenommen.
Okay, letzte Frage. Wie ist denn das Interesse an Infrarotheizung generell? Verspüren Sie da, dass es das Thema mehr Aufmerksamkeit hat, dass sich mehr Menschen mit dieser Technologie beschäftigen?
Ja, durchaus. Also da war uns sicherlich der uns unzählige Krieg in der Ukraine eine Hilfe, weil wir jetzt eben noch schneller die Dekarbonisierung in Deutschland ja auch vorantreiben möchten und die hohen Baukosten, die natürlich aufschlagen, aber auch der Fachkräftemangel. Also wir stellen fest, dass immer mehr Architekten, Wohnungsbaufirmen, Planer, Energieberater sich jetzt mit unserem Thema befassen und ich sage immer so, bis du uns jetzt vielleicht auch besser zuhören oder auf Augenhöhe zuhören, das Interesse an der Infrarotheizung war schon immer da, aber klar, da waren vielleicht auch die Argumente nicht ganz so gut, weil natürlich das Gas extrem billig war zum Heizen. Jetzt ist es einfach so, die Gebäudehüllen sind noch besser geworden. Die Stromerzeugung wird immer grüner in Deutschland. Wir kriegen ab dem nächsten Jahr dynamische Stromtarife, die die Energieversorger ausweisen müssen. Ja. Das heißt, ich brauche auch dann oder ich kann dann mit flinken, einfachen, leicht zu regelnden Infrarotheizungen auch mal mein Gebäude in den Abendstunden in der guten Gebäudehülle, das betone ich immer, auch mal das Wohnzimmer 2 Grad hochheizen oder das Badezimmer. Und es gleicht sich dann über den nächsten Tag aus, wenn der Strom halt in der Nacht gerade günstig ist, weil viel Windstrom zum Beispiel in den Netzen ist. Also wir denken schon, dass das Stromnetz immer grüner wird, immer besser ausgebaut wird. Das ist ja auch das hehre Ziel der Energiewende. Und spätestens dann wird die Infrarotheizung auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und die negativen Argumente, die man uns heute vorwirft, die werden dann immer mehr an Bedeutung verlieren.
Gut, dann Herr Moschhäuser, bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrer Technologie und sage bis hierhin erstmal vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Strelitz. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Mein Gesprächspartner heute war Bernd Moschhäuser von Vitramo. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.